Ja, liebe Geschwister und Freunde, es ist schon fast eine Tradition, sagte jetzt der Falco vorhin, dass er an Silvester über die Jahreslosung der Armin Scholl predigt. Letztes Jahr war ich krank, da musste Karl kurzfristig einspringen. Dafür nochmal vielen Dank. Ja, schon wieder geht ein Jahr zu Ende. Es geht immer so schnell und je älter man wird, desto schneller geht es, hat man den Eindruck. Vorhin wurden wir daran erinnert, unter welchem Jahresmotto das Jahr mit der laufenden Nummer 2017 stand. Es handelte davon, dass Gott uns ein neues Herz und einen neuen Geist transplantieren will. Keine der oberflächlichen Schönheitsoperationen, wie sie heute so beliebt sind, um wenigstens auf den ersten Blick gut auszusehen. Nein, eine innerliche Komplettsanierung. Gott möchte, dass wir ihm in unserem Wesen, unserem Denken und Fühlen ähnlicher werden. Das alte Herz, der alte Geist lassen sich jedoch nicht so leicht herausschneiden. Daher ist dies sicherlich kein Thema nur für ein Jahr. Daran müssen wir mit Gottes Hilfe unser ganzes Leben lang arbeiten. Also auch im neuen Jahr 2018. Dabei gibt es vermutlich auch bei euch Rückschläge und Durststrecken. Hierfür brauchen wir immer wieder Ermutigung und neue Kraft. Dabei kann uns die Jahreslosung für das neue Jahr 2018 eine Hilfe sein. Sie steht im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, im Kapitel 21, Vers 6b. Ich verwende die Übersetzung als Neues Leben, Zürich. Gott spricht: Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Auch wenn das Jahr 2018 noch nicht angefangen hat, möchte ich bereits heute über dieses ermutigende Jahresmotto reden, da wir morgen keinen Gottesdienst haben werden. Dies möchte ich in den üblichen drei Schritten tun, die eine gute Predigt ja enthalten sollte, wie man weiß. Was bedeutet es, durstig zu sein? Was ist Wasser des Lebens? Und am wichtigsten, wie erhalten wir das Wasser des Lebens? Was bedeutet es, durstig zu sein? Ich weiß nicht, ob jemand unter uns ist, der wirklich weiß, was Durst bedeutet. Ich kenne diesen Zustand nur als sehr kurzfristiges Ereignis nach anstrengendem Sport oder nach der Arbeit im Garten. Etwas zu trinken ist fast immer in Reichweite und ich habe die Auswahl zwischen verschiedenen Getränken, manche gesünder, manche leckerer. Gibt es jemand, der mal einen ganzen Tag oder länger wirklich Durst haben musste unter uns? Ihr müsst euch jetzt nicht outen, aber vielleicht gibt es jemand, kann uns berichten davon. Leute, die es erlebt haben, berichten, dass es eine Qual ist, dass es sehr, sehr schmerzhaft ist, sehr schlimm ist. Schließlich besteht der menschliche Körper zu 50-80% aus Wasser, Babys zu 80% und alte Menschen zu 50%, unter anderem zu erkennen an Falten. Der Körper funktioniert nur, wenn der Wasserhaushalt in Ordnung ist. Wasser sorgt dafür, dass das Blut fließen und dabei Nährstoffe und Atemgase transportieren kann. Es ist wichtiger Bestandteil unserer Zellen, treibt unser Gehirn an, lässt die Muskeln spielen und ist für jeden Prozess im Körper von zentraler Bedeutung. Bereits bei einem geringfügigen Wasserverlust von 0,5% des Körpergewichts, bei mir also ein halber Liter etwa, entsteht ein Durstgefühl. Ab etwa 5-10% Flüssigkeitsverlust ergeben sich Funktionseinschränkungen wie Mundtrockenheit, Herz-Kreislauf-Beschwerden, später Sprachstörungen, unsicherer Gang und Verwirrtheit. Hat man 15-20% des Körpergewichts an Wasser verloren, tritt der Tod durch Herzversagen ein. Das passiert meist nach 3-4 Tagen, spätestens nach einer Woche. Durst ist ein sehr wichtiges Warnsignal des Körpers. Nach Sauerstoff gibt es nichts, was wir so dringend und so regelmäßig brauchen wie Wasser. Und obwohl Wasser so wichtig ist, sind wir keine Kamele. Denn unser Körper kann nicht viel davon speichern. Beim Schwitzen und auf der Toilette wird es dem Körper entzogen, muss ständig nachgefüllt werden. Mindestens 2 Liter am Tag, sagt man. Auch kann der Körper Wasser gar nicht so schnell aufnehmen. Die Idee, die 2 Liter auf einmal zu trinken, ist nicht besonders gut. 200 Milliliter kann der Körper verwenden, der Rest läuft sozusagen einfach durch. Durst ist in den westlichen Industrieländern kein großes Thema. Uns steht jederzeit sauberes Wasser zur Verfügung, da in Deutschland selbst das Leitungswasser höchsten Qualitätsansprüchen genügt. Wenn ein gehobenes Restaurant etwas auf sich hält, kann man sogar aus einer Wasserkarte erlesene Wässer aus aller Herren Länder aussuchen, darunter Regenwasser aus Tasmanien oder Gletscherwasser aus Kanada. Ein spezieller Wassersommelier berät bei der Auswahl. Hier kann man gerne einmal 20 Euro oder auch weit mehr für eine Flasche Wasser ausgeben. Ich habe das noch nie gemacht, ich habe das nur nachgelesen, soll ich von Sonja sagen. Durst scheint wirklich kein Thema zu sein in Deutschland, allenfalls noch dahingehend, dass manche ältere Menschen zu wenig Durst haben, zu wenig trinken. In heißen und trockenen Gegenden, wie auch zur Zeit Jesu in Israel, sah und sieht das ganz anders aus. Hier ist sauberes Wasser große Mangelware. Mehr als 1 Milliarde Menschen, das müssen wir uns vorstellen, haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Jedes Jahr sterben Millionen Menschen an Krankheiten, die auf zu wenig oder verunreinigtes Wasser zurückgehen. Wasser des Todes. In diesen Regionen ist Durst ein sehr bekanntes und drängendes Problem. Wenn unsere Jahreslosung also von dem Durstigen spricht, geht es nicht um ein Luxusproblem, sondern um einen echten Engpass. Hier ist jemand in der Gefahr zu verdursten. Er braucht dringend Wasser. Gott wendet sich denen zu, die bedürftig sind und es sich eingestehen. Er drängt sich nicht denen auf, die gar keinen Durst verspüren. So sagt Jesus im Zusammenhang mit der Berufung des Levi: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Lukas 5. In Matthäus 11 bietet er uns an: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Vielleicht leiden wir manchmal darunter, dass wir zu wenig Durst verspüren, beziehungsweise ihn auf die falsche Weise zu stillen versuchen. Gott kümmert sich um Mangel, nicht um Überfluss. Natürlich geht es hier um viel mehr als den Durst nach Wasser. Unsere Jahreslosung spricht von dem Durst nach erfülltem und zielorientiertem Leben mit einer ewigen Perspektive, das Gott uns geben will. Wodurch kann unser Durst nach wahrem Leben denn unterdrückt sein? Vielleicht sind wir zu beschäftigt, unser Leben im materiellen Überfluss zu organisieren. Vielleicht sind wir zu erfolgreich, um den Mangel an innerer Erfüllung zu verspüren. Vielleicht sind wir aber auch zu sehr dadurch beansprucht, uns wegen eigener Fehler oder erlittener Ungerechtigkeiten und Krankheiten schlecht zu fühlen und uns selbst, andere oder Gott anzuklagen. Es ist ja nicht so, dass wir keinen Durst hätten. Wir dürsten nach Erfolg und Anerkennung, nach einem Leben in finanzieller und äußerer Sicherheit, nach Gesundheit und Kraft, nach Befriedigung unserer Bedürfnisse. Um im Bild zu bleiben, haben wir oft Lust auf klebrige Cola statt auf Wasser. Eigentlich stillt die Cola den Durst gar nicht so richtig, aber sie befriedigt unsere Zuckersucht. Oder wir betäuben unseren Durst nach einem besseren Leben mit Alkohol. Durstig sind wir schon, aber wir wissen oft gar nicht, wonach wir wirklich dürsten und wie wir den Durst nachhaltig stillen können. Sind es Anerkennung und Wohlstand, Gesundheit oder der jährliche Sommerurlaub? Wir denken, wenn wir erst einmal in die größere Wohnung gezogen sind oder wenn ich meine Traumfrau gefunden habe, dann wird alles perfekt sein und merken dann, dass wir wegen anderer Dinge unzufrieden sind. Jedenfalls geht mir das so. Ihr dürft mich nicht falsch verstehen. Gegen die Erfüllung solcher Wünsche ist nichts zu sagen, aber sie können den in jedem Menschen angelegten Durst nach Gottes Liebe und einem erfüllten Leben in seiner Gegenwart nicht nachhaltig stillen. Kurzfristig mag der Durst verschwinden, aber er wird immer wieder kommen und möglicherweise immer stärker werden, sodass wir mehr Ersatzbefriedigung benötigen. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Was ist Wasser des Lebens? Gott möchte, dass unser Lebensdurst ein für alle Mal gestillt wird. Dafür bietet er uns Wasser des Lebens. Was dies bedeutet, macht Jesus bei dem Treffen mit der Frau im Jakobsbrunnen deutlich. Hier haben wir eine kleine Verbildlichung des Ganzen. Um den folgenden Abschnitt aus Johannes 4 zu verstehen, müssen wir ein wenig auf die Vorgeschichte sehen. Es handelt sich um eine Frau aus dem Volk der Samaritaner, das durch Vermischung von Israeliten aus dem Nordreich mit dem von den Assyrern dort angesiedelten Völkergemisch entstanden war. Auch wenn die Samaritaner ihren Glauben ebenfalls auf Mose und die 10 Gebote zurückführten, wurden sie von den Juden als nicht rechtgläubig abgelehnt und praktisch wie Aussätzige behandelt. Daher wundert sich die Frau, dass Jesus überhaupt mit ihr spricht und sie auch noch um etwas Wasser bittet. Nun zum Text aus Johannes 4, Abvers 10. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Nicht erstaunlich ist, dass die Frau zunächst mit Unverständnis reagiert. Erstens, woher soll Jesus dieses Wasser haben? Er hat ja nicht einmal etwas zum Schöpfen dabei. Zweitens, was soll denn das für Wasser sein, das nicht einmal der gemeinsame Erzvater Jakob hatte? Es wird deutlich, dass Jesus, wie er das so oft tut, das Bild nutzen möchte, weil die Frau damit viel anfangen kann. Sie weiß, wie sich Durst anfühlt. Sie weiß, wie mühsam es ist, Wasser zu schöpfen und nach Hause zu tragen. War ja damals und ist in vielen Ländern heute Aufgabe der Frau. Sie weiß, wie vergänglich der durststillende Effekt ist. Und hier sitzt jemand, der all diese Probleme auf einmal lösen will. Das Wasser will sie gerne auch haben, damit sie sich in Zukunft die ganze Mühe sparen kann. Im weiteren Text wird deutlich, um was es Jesus wirklich geht. Nachdem er ihr auf den Kopf zugesagt hat, dass sie, entgegen auch der samaritanischen Auslegung der 10 Gebote, bereits 5 Männer hatte und ihr jetziger Gefährte nicht ihr Mann ist, erkennt sie, dass der Messias vor ihr steht. Auf ihn hoffen und hofften auch die Samaritaner und sie weiß instinktiv, dass der Messias die Rettung bringen wird. Von ihren Sünden, aber auch für ihre verkorkste Lebenssituation und für die ihres Volkes. Sie läuft ins Dorf und nur auf ihre Erzählung hin kommen viele Menschen zum Glauben an Jesus. Unglaublich eigentlich. Den sie als Messias anerkennen. Hier haben Menschen nach Gottes Liebe und Nähe gedürstet und endlich gefunden, was sie gesucht haben. Wasser des Lebens bedeutet die Stillung all unserer Sehnsüchte nach Liebe und Anerkennung, nach einem erfüllten und sinnvollen Leben. Es bedeutet, dass wir alles bekommen, was wir brauchen und dass wir sogar vor Freude überquellen können, um diese Liebe an andere weiterzugeben. Wir sind wertgeschätzt und geliebt von Gott, unserem Schöpfer. Sein eigener Sohn ist zu uns auf die Erde gekommen, ist Mensch geworden und für unsere Schuld gestorben. Der Messias selbst nimmt sich unserer an und führt uns zurück zu unserer ursprünglichen Bestimmung, nämlich ein Abbild und Gegenüber Gottes zu sein. Gott gibt uns das ewige Leben, das wir in seiner unmittelbaren Nähe verbringen werden. Ist das nicht unglaublich? In dem Text, der unsere Jahreslosung in Kapitel 21 der Offenbarung direkt vorausgeht, wird diese unglaubliche zukünftige Welt mit folgenden Worten beschrieben. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben, denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte: Ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Und er sagte auch, es ist vollendet, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Wer siegreich ist, wird dies alles empfangen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Mich hat das sehr ergriffen, als ich das in der Vorbereitung gelesen habe. Ist das nicht wunderbar? Gott wird bei uns wohnen und wir werden sein Volk sein. Nicht nur das, wir werden Gottes Söhne und Töchter sein. Keine Tränen mehr, kein Schmerz mehr, kein Tod mehr, keine Trauer mehr, keine Gewalt mehr, keine Ungerechtigkeit mehr, kein Hunger und auch kein Durst mehr. In ihm schließt sich der Kreis. Als Schöpfer ist er der Anfang. Am Ende geht er als Sieger über alles Unheil, über Tod und Teufel hervor. Gott macht alles neu und damit will er bei dir und mir heute anfangen, beziehungsweise immer weiter daran arbeiten. Damit kommen wir zum letzten Punkt. Wie bekommen wir das Wasser des Lebens? Was sagt unsere Jahreslosung dazu, wie wir das Wasser des Lebens erhalten? Sie spricht davon, dass dieses Wasser aus einer entsprechenden Quelle stammt und dass wir es umsonst bekommen. In Offenbarung 22, Vers 1, also folgend auf unseren Text, wird berichtet, dass der Fluss mit dem Wasser des Lebens am Thron Gottes und dem Thron des Lammes entspringt. Gott selbst gibt das Wasser des Lebens durch die Opferung seines Sohnes Jesus Christus, der in der Offenbarung deswegen als Opferlamm bezeichnet wird. Wir bekommen das Wasser des Lebens, wenn wir an Jesus als Sohn Gottes glauben, sein Opfer für uns persönlich annehmen, unsere Schuld durch sein Blut abwaschen lassen und dadurch mit Gott versöhnt werden. Solltest du in dieser biblischen Bildersprache nicht so bewandert sein, möchte ich es in anderen Worten ausdrücken. Beginnend mit Adam und Eva haben wir Menschen uns von Gott abgewendet, der uns als ein Gegenüber in paradiesischer Umgebung geschaffen hatte. Uns Menschen war selbst das zu wenig. Wir wollten selbst Gott sein und uns alles nehmen, was uns gefiel. Durch diesen Sündenfall ist eine Kluft zwischen Gott und den Menschen entstanden. Da Gott heilig ist und er keine Ungerechtigkeit, keine Schuld in seiner Nähe dulden kann. Da wir Menschen uns immer weiter von ihm entfernten, gab es keine andere Möglichkeit, als die Schuld selbst zu bezahlen. Denn bezahlt muss sie werden, um den Graben zwischen dem heiligen Gott und uns zu überwinden. Und so sandte Gott seinen eigenen Sohn, sein Liebstes, als kleines Kind in diese Welt, haben wir an Weihnachten gefeiert. Er brachte den Menschen die gute Botschaft und ließ sich am Ende am Kreuz hinrichten, obwohl er der einzige Mensch ganz ohne Schuld war. Damit will er all unsere Schulden bezahlen, damit wir wieder Gemeinschaft mit ihm haben und sogar seine Kinder werden können. Das meint unser Text damit, dass wir das Wasser des Lebens umsonst haben sollen. Für Jesus war es alles andere als umsonst. Er wurde dafür gedemütigt, geschlagen und auf elende Weise umgebracht. Er hat am Kreuz das für ihn Schlimmste erlitten, die Trennung von seinem Vater. Wir erinnern uns an seinen Ausruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Für viele Menschen ist das völlig unverständlich und unsinnig. Wir sollen das alles geschenkt bekommen? Es muss ein Haken an der Geschichte sein. Was nichts kostet, ist nichts. Und überhaupt, warum sollte Gott das tun, wenn er allmächtig ist? Wenn es Gott geben würde, wäre er ganz anders. Diese Fragen und Zweifel sind nicht neu. Paulus spricht im 1. Korintherbrief zum Beispiel davon, dass die Botschaft vom Kreuz als eine Torheit, also als völliger Blödsinn, angesehen wird. Dies betrifft nicht zuletzt die Klugen unter den Menschen. Ich bin sicher, dass auch manche unter uns immer wieder mit Zweifeln zu kämpfen haben. Hierbei kann vielleicht folgende Aussage helfen, die ich in mehreren Andachten zur Jahreslosung gelesen habe. So wie Durst auf die Existenz von Wasser hinweist, so weist unsere Sehnsucht nach Gott auf seine Existenz hin. Wir dürsten alle nach Gott, auch wenn manche ihn ein höheres Wesen nennen mögen oder ihren Atheismus als Ersatzgott vor sich hertragen. Manchmal merken wir es ganz bewusst, oft eher nicht. Aber das sind dieser Unfriede und diese Sehnsucht, die nur von ihm gestillt werden können. Bei ihm kommen wir zur Ruhe. Bei ihm ist unsere Suche zu Ende. Gott liebt uns so sehr, dass er alles dafür getan und sich selbst nicht geschont hat, uns zurückzugewinnen. Er gibt uns das Wasser des Lebens, damit wir nie wieder irgendwelchen pappigen Süßgetränken des Lebens nachlaufen müssen, die unseren Durst doch nicht stillen können. Er will uns in seiner Nähe haben für alle Ewigkeit. Sag selbst, was sollte das mit meinen Minderwertigkeitsgefühlen machen, mit meinen Ängsten und Selbstzweifeln? Muss ich mich immer noch zurückgesetzt und ungeliebt fühlen? Muss ich mit den mir zugefügten Verletzungen und meiner eigenen Schuld alleine zurechtkommen? Sollte ich mir nicht selbst vergeben können, wenn der allmächtige Gott es kann und alles dafür getan hat, dass es so ist? Gott selbst will uns in seine Arme schließen. Er will unser Freund und Vater sein. Und es gibt schon eine Wohnung für jedes seiner Kinder in seinem ewigen Reich, für dich und für mich. Und er wird uns auch in unserem jetzigen Leben nicht im Stich lassen. Christen wird ja oft vorgeworfen, dass sie aufs Jenseits vertrösten. Nein, ganz im Gegenteil. Gott vertröstet uns nicht auf die Zukunft, er ist jetzt schon da. Er will uns festhalten, wenn wir verzweifelt sind und keinen Boden mehr unter den Füßen fühlen. Er will uns tragen, wenn wir selbst nicht mehr laufen können. Er will um mich sein, wenn ich einsam bin. Wir müssen das Geschenk allerdings annehmen. Der beste Gutschein nutzt uns nichts, wenn wir ihn verfallen lassen. Das Geschenk einzulösen bedeutet, an Gott als Vater und Jesus als seinen Sohn zu glauben, zu erkennen, dass ich nicht nur durch den Sündenfall, sondern auch durch eigene Schuld von Gott getrennt bin und, das ist das Einlösen des Gutscheins, und die Sündenvergebung für mich persönlich anzunehmen. Nur so können wir über den Schuldgraben zu Gott gelangen. Dies fordert uns zunächst zwar einiges ab, wir werden ein Stück weit Kontrolle über unser Leben abgeben müssen. Aber sind wir mal ehrlich, wir haben ohnehin viel weniger Kontrolle, als wir glauben, und übergeben sie an den, der die Dinge wirklich in der Hand hat. So gewinnen wir viel mehr, als wir aufgeben müssen. In einem der letzten Verse der Offenbarung schließt sich der Kreis der Jahreslosung mit den Worten: Der Geist Gottes und die Braut, da ist die Rede vom himmlischen Jerusalem, rufen: Komm! Und wer es hört, soll in den Ruf mit einstimmen: Komm! Und wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es umsonst. Ich möchte dich ermutigen, diese Einladung anzunehmen. Gottes Wasser des Lebens will dich erfrischen und dir neuen Mut geben. Es will dich vollständig durchdringen und reinigen. Wie es die Bibel ausdrückt, sollst du neu geboren werden. Vielleicht am ehesten noch vergleichbar mit einer Dusche an einem heißen und staubigen Tag. Dies spricht jeden an, auch langjährige Nachfolger Jesu, gerade wenn sie mal wieder, auch passend zu unserem Jahresspruch, auf einer Durststrecke sind. Denn das Wasser des Lebens muss uns immer wieder neu beleben und reinigen. Wie sorgt Gott für den ständigen Fluss des lebendigen Wassers? Er gibt uns sein Wort, aus dem wir von ihm lernen können, ihn besser verstehen und erfahren können, wie Gott sich unser Leben vorstellt. Und er gibt uns die Möglichkeit des Gebets, immer wieder mit dem Schöpfer und der Quelle des lebendigen Wassers in direkten Kontakt zu treten, verhindert, dass der Strom abreißt. Wie Jesus der Samaritanerin gesagt hat, soll das Wasser des Lebens nicht nur zu uns hinfließen, sondern auch durch uns hindurch zu anderen fließen, um sie zu erfreuen, zu trösten, zu ermutigen und auf den Herrn aufmerksam zu machen. Genauso können wir von anderen profitieren, die als Zapfstellen des lebendigen Wassers fungieren. Das immer wieder anzustreben, erscheint mir ein wirklich guter Vorsatz für 2018 zu sein, von dem wir alle profitieren können. Gottes Segen euch. Amen.